Es ist der 14. September 2020. Hier ist der Hör doch mal zu Podcast. Aus Köpenick tönt die Stimme von
Paula, hallo. Und in Lichterfelde tönt die Stimme von
Frank. Guten Abend.
Guten Abend.
Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es nämlich Abend.
Genau, es ist sogar schon dunkel heute Abend.
Ja, und zwar wird es, ich finde, wir haben, ist mein Eindruck, eine unheimlich kurze Dämmerung. Also ich habe um halb acht noch unten gesessen. Ja, okay, wir hatten schon Licht an, weil der Tisch nicht ganz am Fenster steht.
Die Dämmerung ist.
Aber dann ist es schlagartig, mit Beginn der Tagesschau fällt die Jalousie.
Okay, nee, ich war ja drin die ganze Zeit.
Ja.
Und ich musste schon um vor halb diesmal irgendwie das Licht anmachen.
Ja, wie gesagt, wir haben kurz nach sieben uns an Tisch gesetzt und der steht im hinteren Teil des Wohnzimmers und da haben wir auch Licht angemacht, damit wir sehen, was wir essen.
Ja, apropos Essen.
Ja.
Ich habe mir, genau, machen.
Das ist ja auch ein Teil der Befindlichkeit, ne?
Ja, natürlich. Also Essen halt bleibt und Seele zusammen, deswegen esse ich immer so ein bisschen noch was, obwohl ich ja eigentlich abnehmen sollte. Dafür ist jetzt diese ganze
Die Packung ist weg, ja?
Nee, ich denke jetzt nicht darüber nach, dass ich mir gerade eine ganze Packung Lebkuchen Herzen von Balsen aufgemacht habe, obwohl ich ja eigentlich abnehmen will.
Ja, ich sag da nichts zu. Ich sag da nichts zu, weil ich weiß, wie das ist. Seit wir keine Schokolade mehr im Haus haben, geht es auch. Wenn wir sie im Haus haben, dann nicht lange.
Ja. Obwohl, es kommt immer drauf an. Also ich muss immer dazu sagen, wenn ich die Schokoladenpackung aufgemacht habe, dann ist sie nicht mehr lange da. Solange sie nicht offen ist, ist das...
Nee, selbst wenn sie geschlossen in der Speisekammer liegt, ist ihre Existenz arg bedroht.
Ah, okay. Nee, ich kann mich dazu zurückhalten.
Nee, schaffe ich nicht.
Wie schreibt der Sofa-Reporter gerade mal so schön im Chat? Oh, Lebkuchen, im September schmecken sie okay. Schmecken sie am besten. Sehr schön. Ja, genau. Übrigens, Feedback. Wir hatten Feedback, Frank.
Ja, wir hatten Feedback. Ja. Das hatte dich zu einer Äußerung verleitet, die da lautete, kaum spricht man über das Essen, gibt es Feedback.
Tatsächlich haben wir Feedback bekommen, was denn für den entsprechenden Hörer die beste Mate sei. Und ich habe Zustimmung bekommen über das Lübecker Marzipan. Das freut mich sehr.
Ja. Ja. Ich habe mir natürlich fest vorgenommen, den Firmennamen mir beiseite zu schaffen diesem Kommentar.
Ah, der steht da drin, okay.
Der steht da nämlich, wenn ich mich recht erinnere, Marzipantechnik voll auf Paulas Seite, des Marzipankontors.
Genau, ja, das kann sein.
Und das ist mindestens mal eine Recherche wert, ob das stimmt. Er ist da mit dem Namen ist ein bisschen unsicher. Ich kann mir das aber gut vorstellen. Lübeck-Kontor, das passt irgendwie zusammen.
Ja.
Da wird man mal recherchieren müssen.
Ich guck mal kurz, ich weiß ja, wo der Laden war. Also ich habe ja so ein geografisches Gedächtnis. Weißt du, wenn ich einmal in irgendeiner Stadt war, dann weiß ich, wie ich mich da zurechtfinde. Und zwar ohne Karte. Und da ist es auch egal, wie lange das her ist. Und deswegen fahre ich gerade mal nach Lübeck.
So Google-mäßig.
So ja, genau, so Google-Apps-mäßig, genau. Und
da suchst du dir das Marzipankontor? Da
gerade mal raus.
Das müsste eigentlich ein sehenswerter Punkt oder besuchenswerter Ort sein.
Nee, das ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Laden, den ich tatsächlich auch hier irgendwie... das kann sein.
Diese Bio-Zischmate, die werde ich mir auch mal bei meinem Späti des Vertrauens suchen. Ich habe ja hier zwei Spätis in Fußläufigkeit. Den einen am S-Bahnhof Botanischer Garten, könnt ihr mal googeln, wo das ist. Und den anderen am Hindenburgdamm, ohne jetzt meinen genauen Wohnort zu verraten, der aber eigentlich auch kein Geheimnis ist.
Ja. Ja, finde ich jetzt irgendwie gerade.
Nee, aber du hast schon recht, kaum redet man übers Essen.
Genau.
Ja. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich wieder Feedback in Richtung Lebkuchen,
Ja,
nehme ich an.
genau. Also, wie gesagt, bei mir ist es ja so, Balsen-Lebkuchenherzen
Aber sag
und
mal, Balsen ist doch irgendwie, Verena Balsen ist doch irgendwie,
oh ja, das geht gar nicht.
eigentlich geht das doch gar nicht.
Aber das ist mir doch egal.
Wenn es schmeckt.
Wenn es schmeckt. Aber ansonsten, was ist
Oh,
noch?
Paul. Ja, ich sag lieber nix. Oh.
Ansonsten, was ich ja noch viel besser finde als Basen-Lebkuchenherzen. Ich finde das jetzt hier nicht, irgendwie ist das hier nicht eingezeichnet.
Ja,
Das müsste hier schon die Halte, das ist hier schon die Haltestelle.
in der Sendung
Hier
nebenbei
Sendung googeln
recherchieren
ist nie gut, ne?
ist nie gut, ist eigentlich geächtet.
Ja, ist eigentlich geächtet.
Erzähl doch mal lieber von deiner positiven
Achso,
Stimmtherapie. Du warst auch
achso,
ganz begeistert.
ja, nee, ich wollte noch kurz sagen, es gibt doch auch hier, was ich auch total lecker finde, ist, und jetzt fällt mir natürlich gerade der Name nicht ein, ist diese Printen von. Wo kommen die denn her?
Aachener Printen, ne?
Nein, nicht
Ja.
Aachener Printen, sondern die Ossi. Die Ossis haben doch da auch noch was, was so klein ist.
Stimmt. Aber habe ich jetzt auch nicht präsent, ne? Das war früher immer im Ostpaket
Ja,
von Tantchen kam.
natürlich.
Es gab ja auch das Ostpaket.
Ja, natürlich. Und da, die gibt's mit Erdbeer, mit Sauerkirsche und mit Pflaumenmus und ich glaube auch mit Eierlikör, aber das habe ich nie. Wo kommen denn
Also
die her?
ich erinnere mich noch an das Ostpaket, was immer kam. Da waren ganz hervorragend selbstgemachte Lebkuchen drin. Meine Tante buk die und wir mussten aber das Lebkuchengewürz hinschicken. Und dann wurde das in den entsprechenden Teig eingearbeitet und kam dann in Form von Lebkuchen nach West-Berlin
Ah,
zurück.
sehr gut.
Aber die waren unschlagbar, die Dinger. Also die waren wirklich, ah ja, die, ja, einfach super. Ja, wir gingen dann schon immer Anfang Dezember auf Jagd nach diesem Lebkuchengewürz. Das gab es auch nicht überall und nicht in rauen Mengen. Aber Tantchen brauchte das halt. Und
Ja.
das war immer die Überraschung im
Pulsnitzer, genau,
Ostpaket.
Pulsnitzer Pfefferkuchen. Die meinte
Sagt mir
ich.
nichts, das sagt mir
Das
nichts.
sagt dir nix?
Nein.
Oh, Pulsnitzer Pfefferkuchen.
Nee, sagt mir
Und
überhaupt nichts.
da gibt's Pulsnitzer Spitze und das ist so geil und die gibt's heute noch.
Ich kenne nur diese Aachener Printen, die habe ich als Jugendlicher auch in großen Mengen vertilgt.
Nee, Pulsnitzer Spitzen sind, also Pulsnitzer Spitzen sind auch noch besser, also sind um Längen besser als
Pulsnitzer, muss ich mir mal sehen.
als
Und
diese
die müsste man
komischen.
doch in der entsprechenden Zeit, die müssten dann auch irgendwann auftauchen.
Ja, die tauchen spätestens Ende September im Kaufland ihres Vertrauens auf. Die haben
Ah ja.
nämlich, Kaufland hat nämlich erfahrungsgemäß sehr viele Ostprodukte.
Das stimmt. Ja, das kenne ich noch aus dem Kaufland in Jena, der bei meinem Sohn um die Ecke war. Ja, das stimmt. Die haben da ein großes Angebot.
Genau.
In den klassischen westlichen Supermärkten hat ja allenfalls der Werder Ketchup und der Bautzner Senf Einzug gehalten.
Das ist so nicht richtig. Du kriegst auch an jeder Ecke den Mühlhäuser Pflaumenmus. Und den Rotkäppchen-Sekt natürlich
Na,
auch.
der Rotkäppchen-Sekt sowieso. Ja, okay,
Aber
das ist
Mühlhäuser
klar.
Pflaumenmus kriegst
Nee,
du
der
auch
Pflaumenmus
überall.
interessiert mich ja nicht. Für den habe ich
Ja,
überhaupt kein Interesse.
aber
Insofern ist das
wie
ein
hier Mühlhäuser
Hinweis.
Pflaumenmus ist.
Ja, okay. Aber
Ja.
der Hinweis konnte von mir nicht kommen, weil Pflaumenmus, außer meiner Oma aß das niemand.
Okay, doch ich auch.
Oma dazu umso mehr.
Stimmtherapie
Ja,
hast du
eben,
angesprochen.
hatte ich an, ja, weil du twittertest darüber sehr euphorisch
Ja,
fast schon
ja, ja, ja.
und auch im Vorgespräch.
Ja. Ich hatte heute den ersten Termin. Es war erstmal nur so, ja, Analyse und Vorbereitung. Also ich habe so
Und
ein,
kennenlernen, ne?
ja, na, kennenlernen und dann auch mal so in ein Mikrofon, was 30 Meter von dir entfernt steht, Dinge reinsprechen, weil das ist so eine, kriegst so einen Kopfhörer auf, aber das Mikro ist nicht so nah wie bei uns, sondern wirklich genormt 30 Zentimeter von dir weg.
Okay.
Genau, das ist genormt und dann wurden Aufnahmen gemacht, so wo so meine normale Stimme liegt und wo so meine Höchststimme liegt und meine untere Stimme und dann haben wir uns total nett auch unterhalten. Das ist ja auch immer so ein bisschen Teil von Therapie, gerade auch bei Stimmtherapie tatsächlich auch. Und so ein bisschen
Tampflebenslauf. Naja, es dient einfach auch dazu, die Chemie abzuklären, ne?
Die Chemie passt.
Na okay, super.
Das ist auch so und ich war echt so, also ich hatte echt so, ich merkte das dann auch danach so, dass mir da so echt so, super Praxis, alles top. Wirklich nicht einmal gedeadnamed oder misgendert worden. Alles super. Alles.
Aber sag mal, das, was du da machst, ist in keiner Weise mit Logopädie zu verwechseln.
Doch, nö.
Ja?
Doch, na klar.
Das sind ich die dachte, Logopädie Leute. Ist eher so Sprachfehler, sowas wie Lispeln oder sowas.
Naja, das ist Teil von Logopädie, aber Stimmtherapie, Stimmtraining.
Stimmt, ja, okay. Ja, auch.
Das ist alles
ja, gut, Logopädie. Gegen Lispeln könnte man wahrscheinlich auch kann man Gegenmaßnahme auch Stimmtherapie
nennen. Logopädie heißt ja nichts weiter als Sprach- und Stimmtherapie.
Ja, okay, ja.
Ne, und das ist jetzt eine sehr, also dieses Transstimme, das ist natürlich, also diese feminisierende Stimmtherapie, Stimmtraining, das ist eine sehr spezielle Art von Stimmtherapie, es gibt klar dieses Lispeln, dann gibt's aber dieses ganze, das ist so das, woran der normale Mensch so denkt, Lispeln oder Stottern oder sowas. Es gibt aber im Bereich der Logopädie fällt auch die ganze Herausbildung von, also wenn da irgendwie orofaziale Sachen sind, also so wenn du da halt irgendwie Muskeln trainieren musst, weil die halt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gut sind. Überhaupt Stimmbildung und Kautraining kann man da machen. Und wenn das irgendwie, ja, wenn Kauen irgendwie nicht möglich ist, zum Beispiel als kleines Kind, wenn das Kind erstmal kauen lernen muss oder trinken. Auch sowas kann man bei Logopädie, ja, hat ja auch irgendwie mit dem Mund zu tun.
Ja, aber ich dachte, das ist so automatisch, dass man das nicht lernt. Aber das
ja, gut, mag aber ja sein. Ja. Es gibt ja immer Menschen, bei denen ist das nicht automatisch so.
Ich lerne gerade wieder. Ist ja ein Ding. Leute,
so, das ist ja so, ne? Also
ja, okay,
bei den meisten Menschen ist das automatisch und die anderen nehmen wir mittlerweile auch mit. So früher war das anders, da sind die einfach gestorben, aber so sind wir halt heute nicht mehr, wir sind halt weiter.
Weißt du, wie oft das, ob das stark verbreitet ist?
Nee, natürlich nicht.
Das muss ganz selten sein.
Nee, aber bei mir wurde zum Beispiel, ich glaube, das war auch Logopädie, wo mir gesagt wurde, wie macht die Kuh, um mir nochmal Schlucken beizubringen. Als ganz kleines Kind so.
Ist ja interessant.
Ja. Ja, nee, sie hatte dann auch gefragt, ob ich dann irgendwie schon mal Stimmtraining oder Logopädie hatte und meinte so, genügend. Ja, nee, ich hatte schon, also
ja, von jetzt, ganz jetzt klein. Jetzt willst du ja was anderes haben.
Ja. Ja, und wir sind mal gespannt. Ich sollte dann so ein paar Stimmbeispiele nennen, wo ich denn so hin will. Habe ich auch gemacht, bleibt aber erstmal bei mir.
Ja, klar, ja.
Und sie meinte, ich solle doch mal gucken. Also ich hatte erstmal zwei Sängerinnen mir rausgesucht und dann fiel mir im Laufe des Gesprächs noch eine Tagesschau-Sprecherin ein und sie meinte, ich soll mal gucken, ob ich noch so Sprechbeispiele finde. Weil
Singstimme, also so Stimmen, die du gut findest.
Ja, so. wo ich selber vielleicht auch hinwollen würde. Ne?
Ja.
Also ganz hoch geht sowieso nicht, aber Sie hat auch erstmal geguckt, man
kennt ja so Stimmen, wo man sagt, die klingt unheimlich gut. Ja, wenn das so klingen würde, ist ja, ich sag da nur, wen sag ich denn da? Ja, ich sag wieder mal Rützler, ich sag auch Christian Bednarek. Na, das sind so Stimmen, ja. Ich habe auch.
Ja, das
ich
sind so
auch,
tiefe, sonore.
Das sind sonore Männerstimmen. Ja. Es gibt dann bei Frauen zum Beispiel, da sind mir die beiden Neuen beim Deutschlandfunk fast zu jung, die Meschkat und die andere. Die klingen mir arg jung. Ja, ich weiß nicht.
Die sind halt auch jung, aber ich meine,
ja, die sind auch jung und klingen. Ja, ja, ist, ich habe mich ja auch dran gewöhnt. Ja, ja, klar, die sind auch gut.
Ich mag die beide sehr.
Ja, ich finde die auch sehr gut, die beiden.
Ja,
aber was habe ich denn noch so im Öffentlich-Rechtlichen? Da gibt's da noch bei Radio 1 gibt's noch einen, der alle 14 Tage nachmittags moderiert. Ja. Holgi, der klingt auch ganz ordentlich.
Ja.
Ach, und wenn ich, dessen Stimme ich auch gut finde, das ist Dennis in der Freakshow.
Okay. Das sind
den finde ich auch.
Interessanterweise hauptsächlich Männerstimmen.
Ja, weil Frauen auch so wenig podcasten.
Das stimmt.
Obwohl, ich will nicht gegen.
Alter, das war aber jetzt mal, das lass nicht bestimmte Leute hören, so. Das finde ich jetzt irgendwie so.
Also, wenn ich meinen Podcast-Konsum mir angucke und meine Subscription-List, dann sind Frauen da sehr unterrepräsentiert.
Ja, das liegt dann aber auch an deiner Subscription-List und nicht daran, wer Podcast.
Will ich ja nicht bestreiten. Will ich ja nicht bestreiten.
Also wenn ich mir so angucke oder wenn ich mal so überlege, was ich so für Podcasts höre, ja, das ist nicht 50-50, aber da
nee, ist es nicht.
Da sind schon viele Podcasts dabei, wo auch Frauen dabei sind.
Ja klar, Nora.
Ja, Nora und Rita, Kada, denn hier.
Die Christiane Attig ist auch unheimlich gut bei Audiophil.
Okay, den höre ich tatsächlich noch nicht. Dann halt der schön. Tag, wo Frauen mit dabei sind.
Ja.
Und wo wir
ja,
gerade.
Ja, bei der Tag sind Frauen im Moment in der Mehrheit, ne?
Ja. Und wo wir gerade dabei waren, Stimmtherapie, es gibt einen sehr schönen Podcast Episode von Nerd ist ihr Hobby. Die haben tatsächlich eine Folge über Stimme und Stimmtherapie gemacht, wo sie eine Logopädin tatsächlich auch zu Gast hatten. Werde ich mal verlinken und den Podcast machen. Serena Steinmann und Jasmin Neitzel. Und Jasmin Neitzel ist selber trans.
Das ist natürlich interessant. Das heißt, das ist eine weiblich gewordene Stimme.
Das ist eine Stimme, die sich
am Ende der Stimmtherapie.
Nö, gar nicht. Die ist ein bisschen weiter als ich, aber man hört der Stimme durchaus noch an, dass sie trans ist. Also sie ist noch lange nicht, also da ist noch keine neue Stimme jetzt da oder so. Die unterhalten sich halt nur mit einer Stimmtherapeutin darüber.
Ja, das Problem ist ja,
also das ist dass, jetzt nicht,
dass eine hohe Stimme, eine hohe Stimme bedingt halt kürzere Stimmbänder. Und ich weiß nicht, ob man die mit dem Training kürzen kann. Ne?
Ja, na, das wäre dann halt die Kehlkopfoperation, die ist.
Nee, macht
sowas
man nicht.
Gibt es auch.
Film,
aber hochriskant.
Ne? Ja, denke ich auch.
Es gibt tatsächlich Leute, die es machen, aber eher wenige. Ich wurde heute auch natürlich gefragt. Und das ist aber, ja, das ist aber nichts, was ich machen werde. Also, nee. Aber man kann da schon eine ganze Menge mit Training machen. Dass du
ja
einfach,
klar, ich meine, guck dir doch Leute an, die letztlich im Gesangsgewerbe landen, die trainieren ihre Stimme ja auch, ne? Und die halten sie ja nicht nur am Laufen, sondern die wird ja auch im Zuge der Gesangsausbildung verändert. Klar, da kann man eine Menge machen. Ja, ja.
Ja, es gibt, kann ich mal verlinken, gibt es einen Kanal auf YouTube und zwar ist das Trans Voice Lessons. Und bei Trans Voice Lessons gab es letztens, und dieses Video werde ich von dem Kanal auch verlinken, mal eine Transition Timeline von der Stimme. Wenn du diese Person dir heute anhörst, die singt tatsächlich auch. Und du siehst sie und hörst sie singen und du merkst gar nichts, dass da mal irgendwas anders war als da denkst du, da sitzt eine Cis-Frau vor dir und geht über Trans-Voice-Themen, weil sie das interessiert. Die ist auch super nerdig. Aber Transverse Lessons ist ja sehr cooler Kanal.
Schaut ja, wenn du es verlinkst, würde mich auch interessieren.
Ja, ja, ich verlinke das Video und den Kanal.
Ja, da waren wir aber heute abgeschwiffen. Aber ich finde das schön. Ja.
Ja, ja. Ja, es nee, muss ja mal sein. Ansonsten, nee, ansonsten geht's mir jetzt wieder gut, tatsächlich. Heute Morgen war noch so, auch am Wochenende war eher so, Und, aber jetzt, nee, manchmal hat man ja so Downer.
Ja, ich habe nichts Besonderes erlebt in den letzten 14 Tagen.
Nicht? Gar nichts?
Nee.
Aber du warst doch letztens irgendwie weg gestern.
Ich war gestern, ja, am Wochenende waren wir mit unserer Enkelin im Museumsdorf Düppel, kann man mal googeln, www.düppel.de. Das Problem ist bei mir gewesen, das ist ein Ende der 60er Jahre, 1960er Jahre, entdecktes, um 1200 wohl gegründetes Dorf, slawischer Herkunft, das war ja hier alles von Slawen erstmal besiedelt, der Berliner Raum, und dann hat man sich entschlossen, nachdem man dort diverse Funde gemacht hat, ach, das bauen wir zu einem Museumsdorf aus, das ist erhaltenswert. Und das ist mittlerweile wohl ein es gehört mittlerweile zum Stadtmuseum.de, ja. Das weiß ich gar nicht, das scheint auch was Öffentlich-Rechtliches zu sein, die sich wohl um solche Museen und
ja, Stadtmuseum, das sind die, die halt das Märkische Museum auch betreiben. Das Märkische, Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, Stiftung Stadtmuseum Berlin, muss das sein, ne?
Kann gut sein, dass das eine Stiftung ist.
Ja, ja, ich hatte nur das Problem, glaube ich, mal beworben.
Als ich da hinkam und diese alten Hütten und die Feuerstellen und so und die Leute in ihren Leinengewändern sah, musste ich gleich an eure Mütter denken. Die Scheiße, weil ihr blöd seid. Aber es ist halt kein Mittelaltermarkt.
Ja.
Sondern es ist wirklich eine Ausstellung, die mal zeigt, wie in welchen Räumlichkeiten die Leute auch früher gelebt haben und wie die auch ihre Werkzeuge hergestellt haben. Und genau. Zur Nahrungsbeschaffung waren dann auch Imker anwesend. Das war auch sehr interessant.
Ja. Ich habe mal gerade
geguckt. Ey, muss ich erzählen. Die hatten da ein Schaubienenstock. Da war die eine Wand, war eine Plexischeibe, so dass man also genau sehen konnte, was da drin passierte. Und da war so eine Ballung von Bienen. Da war sogar die Königin gerade zu sehen, deutlich größer. Was ich auch nicht wusste, ist, dass jedes Jahr eine andere Farbe für den Punkt der Königin verwendet wird. Die wird ja mit einem Farbpunkt gekennzeichnet. Und dieses Jahr ist blau dran. Letztes Jahr war es gelb. Fand ich ganz interessant. Und das Irre war, wenn du die Hand auf die Stelle gelegt hast, wo dieser Bienenschwarm dahinter war, war es deutlich wärmer als an einer anderen Stelle dieser Plexischeibe.
Ja.
Also die wärmen sich dann da auch. Die sagten übrigens, das ist unheimlich blöd im Moment, weil dass die Winter so warm sind. Das führt nämlich dazu, dass die nicht richtig in Winterschlaf oder Winterphase fallen.
Ah, okay.
Die fliegen dann unheimlich zeitig raus. Es gibt aber noch nichts zu futtern für sie.
Ah, okay.
Und das ist eine echte Bedrohung für die Bienen. Und die sagte auch, die Imkerin, dass sie pro Jahr in den letzten Jahren immer mehr dazu füttern müssen, um die überhaupt über den Winter zu kriegen. Das ist echt schlimm.
Ja, ich habe gerade mal im Internet geguckt, Stiftung Stadtmuseum tatsächlich.
Ah, ja.
Und neben dem Museumsdorf Düppel gehört das Märkische Museum, die Nikolaikirche, die ist ja auch ein Museum,
ja.
Das Ephraim-Palais, das Knoblauchhaus und demnächst auch die Berlin-Ausstellung im Humboldt-Forum dazu.
Ah ja.
Na, also das Humboldt-Forum hat ja durchaus auch noch eine Ausstellung von Berlin.
Ja.
Und das kommt auch von der Stiftung.
Nee, war interessant. Also gerade der Teil da mit der Imkerin mal zu reden, das war wirklich spannend, ja. Nee, war ganz gut. Wir sind am Frühstück aufgebrochen, da war da noch unheimlich wenig los. Und dann, als wir um 15 Uhr das Gelände verließen, da standen die noch in, ja, ich würde sagen, so eine 100 Meter Schlange stand da noch an. Die wollten da noch rein, obwohl die um 18 Uhr zumachen. Also das Ding war, es war halt auch unheimlich gutes Wetter, ne? Ja. Nee, war schon ganz interessant. Also ich möchte in der Zeit nicht gelebt haben. Es war doch wahrscheinlich, das sah man den Werkzeugen und so auch an. Das war damals unheimlich mühsam. Das war ein unheimlich mühsames Leben.
Ja, ansonsten quäl ich mich im Moment noch mit meinem Unternehmen so rum. Aber ich weiß nicht, ob wir das Thema auch schon in der letzten Sendung hatten, aber Das ist so eine Never-Ending-Story.
Machen wir mal eine Sondersendung.
Da redet Mio auch schon mit mir drüber. Mio, ja, egal.
Ach ja, übrigens, apropos Mio, ich muss, ja. Danke. Ich habe heute einen Ping von ihm gekriegt.
Ja.
Von ihr? Weiß. Scheiße.
Ja.
Mio, falls du zuhörst, es tut mir so leid.
Ihr hört sich diesen Podcast immer an, soweit ich weiß, lädt sie den sich immer runter. Ja, ja.
Dann entschuldige ich mich. Wir reden noch mal drüber. Wir müssen, Mio, wir müssen reden.
Ja.
Ja.
Ja. So. Wir haben noch ein Thema vor den
Tweets. Ja, das geht auch Richtung Befindlichkeiten, ne?
So ein bisschen, ne?
Ja, weil sich unsere Befindlichkeiten zum Jahresende nicht so entwickeln werden wie bisher.
Eigentlich wollte ich ja sagen, wir haben in der heutigen Sendung kein Corona drin. Jetzt fällt mir auf, ups.
Ja, so durch die Hintertür, ne? Ja, ein bisschen durch die Hintertür.
So.
Ja.
Genau, und zwar geht es darum, dass es Ende des Jahres keinen Präsenzkongress in Leipzig geben wird. Weil 17.000 Leute während einer Pandemie-Situation
ist halt irgendwie. Nee, also das denkst du nicht mal, ne? Ja. Also das geht nicht.
Ja,
und. Dann fängst du gar nicht erst mit dem Hygienekonzept an.
Nee. Nee. Und deswegen hat man sich jetzt entschieden, einen Remote-Kongress zu machen, wo halt jeder von zu Hause auch dran teilnehmen kann oder vielleicht, je nachdem, was die Lage zulässt, auch mal in einem Hackerspace gehen kann, so er denn offen ist oder.
Ja, genau. Also man kann sich ja vorstellen, dass man mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sich auch in einem Hackerspace trifft.
Ja.
Ich bin gespannt, wie die, ich sag mal, die Sendeleitung funktionieren wird.
Wie Sendeleitung?
Naja, ich meine, du wirst ja die Beiträge. Die wirst du ja in irgendeiner Weise in den Stream fummeln müssen. Es wird ja wahrscheinlich vielleicht sogar zwei Streams geben, nehme ich mal an. Und
ja, oder mehrere, je nachdem.
Vielleicht auch mehrere.
Ich glaube,
diese einzelnen Tracks, Social Culture, Hacking oder so, könnte ich mir vorstellen, dass es da mehrere.
Nein, ich glaube, es wird vielleicht keine Ahnung, es wird vielleicht offizielle Tracks geben und dann vielleicht machen halt auch die vielleicht wird es halt mehr sowas geben, wie wir beim Kongress bei Chaos West gesehen haben, dass halt die einzelnen Clubs halt nochmal einzelne Streams machen und selber Programm auch
das ist noch gut mal, vorstellbar, ja. Dass die einzelnen das größeren Alphas nochmal eigene Streams aufsetzen.
Ja, und eigenes Programm vielleicht machen. Ja, oder das einzelne auch Assemblies sowas machen, von unterschiedlich verteilt. Sendezentrum vielleicht wäre ja cool.
Vielleicht, vielleicht macht das Sendezentrum.
Mal gucken.
Ich bin bloß auf Sendeleitung gekommen, weil ich das, da wollte ich nochmal sagen, da würde ich die Republika als abschreckendes Beispiel nehmen.
Ich glaube, das wissen alle. Ich glaube, dass den
lamentiert, dass das meiner Meinung nach mindestens optisch in die Hose gegangen
ist. Das ist nicht nur optisch in die Hose gegangen, wenn du siehst, was die an Trollproblemen hatten. Das ist auch richtig, richtig in die Hose gegangen. Also die hatten massive Trollproblematiken.
Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich fand bloß diesen einen Vortrag, den ich so gerne hören wollte über irgendwas in der Schule, wo Herr Richter und Frau Kamerata nebeneinander saßen und von ihren Laptops die Texte abblasen. Das fand ich so entwürdigend eigentlich für Markus Richter.
Ja.
Das fand ich ganz schlimm.
Aber da haben wir ja auf dem DIVOC auch schon, also guck dir mal die Vorträge vom DIVOC, gerade auch vom letzten DIVOC an oder von der Frostcon, also da siehst du ja schon so Vorträge streamen, so da hat das Chaos auch schon irgendwie Lösungen gefunden, wenn das irgendwie von zu Hause kommt. Das finde ich ja krass, ne? Also wie schnell da im Chaos denn auch wieder so, das.
Das Chaos ist unheimlich lernfähig.
Unheimlich lernfähig und ich würde nicht sagen, also lernfähig finde ich an der Stelle, also ja, lernfähig auch, aber ich finde, es ist auch unglaublich Ja, innovativ.
Ja, sehr flexibel auf eine Situation, auf das Gelernte eingehen. Ja,
ja, ja. Ja, ja,
ja, ja. Sehr schön.
Und ich bin echt mal gespannt. Jetzt wird es ja irgendwie die Datenspuren remote geben. Das ist ja nochmal von den Datenspuren selber. Da bin ich auch mal ganz gespannt, weil das wieder eine komplett eigene Orga ist, die sich Gedanken macht. Das ist dann auch immer nochmal spannend, ne? Mal dahin zu gucken, wie machen die das eigentlich?
Ja.
Das ist ja ähnlich auch wie Podstock Remote. Das war ja auch eine eigene Orga. Das war auch sehr, sehr spannend. Da hat man auch, glaube ich, viel rausgezogen schon. Und ja, ich bin echt gespannt. Also erstens, ich freue mich drauf. Ja, einerseits so lachendes Auge, weinendes Auge. Ich werde viele echt tolle Menschen nicht sehen können.
Ja.
Nicht
ja.
mal in den Arm nehmen können, nicht mal knüllen können und sagen so, hey, mir geht's cool, alles schick, alles schön bei mir. Oder so, also da wird echt was fehlen. Das ist auch klar, dass
dieses Remote Chaos. Ja, das geht jedem so, denke ich.
Dieses Remote Chaos Experience, das soll halt was Cooles werden. Und das wird was Cooles, aber ich glaube, jeder, der irgendwie mit der Erwartung da rangeht, das wird jetzt irgendwie ein Kongressersatz und
nein, das
muss so geil
Kongress.
Werden wie ein Kongress. Das wird
nein,
was anderes.
Nein, wird es nicht. Es wird was ganz anderes werden. Es kann auch toll werden, aber es wird anders sein. Und das C in RC3 steht nicht für Corona.
Ja. Ja.
Weil RC3 ist der Arbeitstitel. Das ist der Titel, ja, ja.
Das ist der Veranstaltungstitel und RC3 ist auch der Hashtag.
Kriegen wir noch ein Motto?
Weiß ich nicht, also Logo und Motto.
Könnte man doch trotzdem machen.
Also, sagen wir mal so, das entzieht sich meiner Kenntnis, aber.
Es ist auch noch zeitig.
Es ist gar nicht mehr so zeitig, weil wir haben irgendwie Mitte September und das Ding soll.
Also normalerweise beginnt die Endphase für einen Kongress beginnt im Anfang Oktober, habe ich mal gelernt. Da fängt man dann an, welcher LKW transportiert was hin.
Ja, ja, aber da hat man auch ein Event, was irgendwie quasi Copy-Paste vom letzten Jahr ist, mehr oder weniger. Und Ende Oktober.
Das stimmt.
Und Ende Oktober.
Das können wir hier nicht machen. Wir können hier kein Copy-Paste machen.
Und ich war jetzt schon mehrmals in der Orga mit drinne. Ende Oktober fangen wir in der Regel nicht an. Also wenn wir ein Camp hatten, dann fangen wir direkt danach an. Und wenn wir kein Camp hatten, dann fangen wir sogar noch etwas früher an.
Okay.
Also so September ist eigentlich schon immer so, ja. Also für mich gefühlt ist im September immer schon, ja, so langsam mal losgegangen oder muss jetzt losgehen oder ups, ist ja schon wieder so spät, so je nachdem, wie das Jahr so ist. Und dieses Jahr haben wir ja schon ganz viel auch Vorbereitungen gemacht, einfach auch mal evaluiert. Wollen wir das überhaupt? Können wir das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Ne, also das ist ja so, also bis so eine Pressemitteilung wie dieser Blogpost da jetzt rausgeht, muss ja natürlich im Hintergrund ganz viel auch besprochen und entschieden werden.
Ja, das,
ne?
Das muss wasserdicht sein, ja, ja, klar. Ja. Also bis du mit sowas rausgehst, da musst du dir schon klar, das muss abgeklopft sein, ja.
Genau. Genau.
In trockenen Tüchern.
Genau, und wir können alle Menschen aufrufen. Es gibt ganz unten ein Have Your Say, also Input. Und da ist auch Input jeder Art gemeint. Was findest du cool, was findest du nicht cool, was willst du sagen und. Und da kann ja jeder und jede mal so ihre Meinung eintragen, kundtun. Da freuen sich die OrganisatorInnen drüber, wenn das passiert.
Ja, weil auch für diese Veranstaltung gilt, die Veranstaltung wird letztlich von den Teilnehmern gemacht.
Ja, na klar.
Ja.
Ja, also wer da irgendwie, ja klar kann man da am 27. hinkommen und Dinge erwarten, aber wenn das alle tun, dann ist da halt nichts. So.
Ja, genau, da sitzen alle rum und warten, dass was passiert, genau.
Ja, und das funktioniert halt nicht. Und das funktioniert dies Jahr halt noch weniger als sonst. Gut.
Was aber funktioniert, ist unser nächster Tagesordnungspunkt.
Ja, nach fast 40 Minuten Einleitung. Ich glaube, so lange hatten wir noch nie Einleitung, oder?
Ich hab's nicht, man müsste mal die ganzen Kapitel durch, Kapitelmarken durchgehen.
Ja, ja.
Aber ich denke, naja, wir sind ja auch abgeschwiffen bis sonst wo, ne?
Ja, ja. Du hast gesagt, wir sollen Sendungen machen, wo wir mehr,
rumlabern, ja.
Ich muss euch mal was sagen, der Frank war der Meinung, wir sollten Sendungen nur übers Essen machen. Also,
da könnt ihr gerne mal in den Kommentaren
äußern. Ich wollte sagen, wenn ihr jetzt gemein zu ihr seid, dann fordert ihr das in den Kommentaren ein und wir müssen das machen.
Ja, ich dachte, nachdem Paula sagte, wenn man über Essen redet, kriegt man Feedback, dachte ich, okay, dann können wir mal Feedback machen, Feedback dadurch provozieren, dass wir uns einfach mal über unsere Essensgewohnheiten, Lieblingsessen, wie sind wir sozialisiert worden, was Essen angeht, und so. Naja, man hat ja eine gewisse Essenssozialisation, ne? Also ich meine,
Sozialisation.
Ja, hast du natürlich. Wenn du aus einem Haushalt kommst, wo deine Eltern aus Schlesien kommen, dann bist du fleischorientiert. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
Ja.
So, und da hatte ich gesagt, machen wir mal eine Sendung drüber. Reden wir mal nicht über die Widrigkeiten des Alltags, sondern über das Schöne im Leben, das Essen.
Ja.
Und das wollte Paula nicht. Aber wenn in den Kommentaren der Druck steigt, dann kriegen wir so rum.
Meinetwegen. Wir könnten uns ja irgendeine Köchin oder Koch oder irgendwie Ernährungsexperten oder so, aber nee, eigentlich wollen wir über uns selber reden.
Wir könnten einen Weg. Jetzt komm nicht auf die Idee, einen Vegan-Koch einzuladen.
Ich wollte mich über das Essen unterhalten und nicht über Corona.
Okay, alles klar. So, der Sofa-Reporter schreibt schon mal im Chat, dass er Hunger hat. Na, dann macht ihr doch einen Steak oder so.
Ja, ne, also wo du so sprachst, so regional geprägte Essensgewohnheiten. Ich esse ja liebend gern Berliner Leber, ne? Das ist ja auch so. Ich glaube, wenn du nicht aus Berlin kommst, dann isst du das nicht, ne?
Man sollte Leber nicht zu oft essen, wegen der Schadstoffbelastung.
Ja, klar.
Aber wenn man sie isst und man sie mit Schönzwiebeln und einer mit Apfel angereicherten Soße macht, ist das was ganz Leckeres. Aber weil wir beim Essen sind, Essen ist hervorragend geeignet, weil unser erster Tweet nämlich ums Essen geht.
Ah.
Und damit will ich jetzt endlich mal zu den Tweets kommen. Überleitung aus der Hölle.
Oh ja. Das nennt man goldene Moderationsbrücken, Frank, das musst du noch lernen.
Na, die nicht golden, die ist schon eher rostig.
weißt du, wenn die so richtig, richtig hässlich ist, dann ist die golden so.
Ah ja.
Ja, das lernt man im soziologischen Kaffeekränzchen.
Ah ja. Okay, also die Frage war in dem Tweet von 451, Lasse, Rainer Schund fragt nämlich, wie viel Döner essen Sie denn im Monat?
30 oder 31 Tage?
Das ist was für ein Charsen.
Oh ja. So, der nächste ist natürlich auch schön.
Hat auch was mit Essen zu tun.
Genau, falls euch Diskussionen über Corona zu langweilig sind, lenkt das Gespräch auf Thermomix und seid dagegen.
Ich weiß nicht, ist der Thermomix überhaupt noch Thema?
Weiß ich nicht. Ja, im Chat freut man sich gerade auch über das soziologische Kaffeekränzchen und dass es dort die besten Moderationsbrücken gibt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der gute Thomas Brandt Lehrer ist und goldene Moderationsbrücken sind nun mal irgendwie die Aufgabe von Lehrern. Das gehört zum Beruf sozusagen. So, den musst du machen.
Are you German?
I see I so out.
Oh Gott. You hear you so on.
Wow, das, ja, ja.
Ist, ja.
Ja, wenn man das vorliest, ist das so.
You can say you to me, ne?
Oh Gott. See, I so out. Oh Gott.
Das ist echt so. Ja, ja,
ist so. Wow, ist das Schlimme. Wow, schnell weiter.
Freak, wer noch nie den Pfandautomaten gefragt hat, was sein Scheißproblem ist, fragt die Sumpfkuh. Die sieht aber ganz nett aus.
Boah, das ist Luke.
So, den nächsten musst du. Den nächsten musst du machen, weil den hab ich. Da brauchte ich ja Hilfestellung.
Ach so? Wieso?
Um den zu verstehen. Echt? Den hatte ich ja nicht ausreichend gesehen.
Ah, habe ich jetzt hier einen vergessen? Ach so, nee, ja, ich habe einen übersehen. Tatsächlich, das. Dann kommt jetzt erstmal der Tweet, den habe ich jetzt aber, glaube ich, verkackt. Ich nehme mal die beiden Nachrichten. Davor raus und den raus und jetzt habt ihr auch den richtigen Tweet. Genau, die Deutsche Bahn AG, wir denken gerade über Bordtiere nach und zu sehen ist, ja, das, den habt ihr alle schon gesehen, zu sehen ist ein Schwan, der einer Person, etwas die Maske...
witzigen Person...
Die Maske richtig,
aus der Unterkinnlage in die richtige Lage zuppelt.
Genau.
Irre.
Genau.
Dass das die da hinten überfällt, ist eigentlich unwichtig.
Ja, das ist ein Tweet aus Frankreich, der da zitiert wird.
Dann haben wir noch zwei Fundstücke
aus der schönen weiten Welt des Mastodons.
Von Chaos Social.
Ist das beides Chaos Social? Tatsächlich.
Ich meine ja.
Ja.
Pascoda fragt nämlich, wenn ein E-Mail-Betreff mit AW anfängt, dann lest ihr doch auch immer erstmal als
ja.
Mit 3W.
Ja, das, der gefiel dir, oder?
Der gefiel mir sehr.
Ja, das.
Weil ich dieses AW-Punkt so liebe.
So, es ist so.
Das habe ich ja schon mal erzählt, ne?
Was?
Mit dem Republika.
Ach so, ja, AW-Publika, ja, ja.
Das erzähle ich ja leidenschaftlich gerne.
Es ist so, ja, ja. 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 Und jetzt ein bisschen Zahlen, Rhetorik. Ein bemalter Stein, 13, ich bin die schlimmste Zahl, 66. Nein, ich, 2020, ha, ha,
ha. hold my beer.
Ja, ja, ja. Ja. Obwohl ich ja immer manchmal sagen muss, so, guckt mal so ein bisschen immer auch auf euch selber. So manche verallgemeinernden Sachen stimmen halt auch nicht für alle Menschen so. Wenn ich dann manchmal so von Leuten höre, so, ja, wenn du 2020 mit 2019 vergleichst, dann ist 2019 halt besser gewesen. Wo ich dann halt so sagen muss, nö, bei mir nicht.
Nö, muss nicht.
Muss halt nicht so, also.
Das ist so individuell. Also ich würde auch rückblickend, ich weiß schon gar nicht mehr, was 2018 war und ob da irgendwas Besonderes war.
Ja, du bist ja auch alt. Entschuldigung.
Ich könnte nicht sagen, dass sich da irgendein Erlebnis besonders eingebrannt hat. Nee,
was ist nicht. Jetzt? Was?
Was okay, hat der
klick mal der auf Chat den Link rum. Im Chat. Nehmen wir den mit rein.
Na, oh nein. Oh, ich lese ihn mal vor. Seniorenheim bedroht US-Golfküste.
Ich habe keine Ahnung, was der Hintergrund ist, aber es klingt absurd.
Aber es klingt einfach absurd. Der amerikanische Präsident ist ja leidenschaftlicher Golfer.
Ich weiß nicht.
Ich glaube, wir müssen jetzt aber, glaube ich, ernst werden.
Echt? Ach so.
Ja.
Ja, stimmt. Wir haben heute keinen Übergang zu Corona, weil wir irgendwie Corona als Thema gar nicht mit drin haben.
Ja, das brauchen wir auch nicht.
Ja, aber irgendwie, also wenn man mal irgendwie so guck, was in Frankreich so abgeht mit den Zahlen, das ist heftig. Ne?
Israel auch übrigens. Israel beginnt wohl in Kürze, ich weiß jetzt nicht an welchem Tag, einen dreiwöchigen Lockdown.
Ja, aber bei denen ist ja schon lange irgendwie alles. Und das ist auch irgendwie weiter weg so. Also Frankreich ist halt irgendwie so, Das ist das dicht dabei, ja. Nachbarland und irgendwie so.
Ja.
Warum haben die steigende Zahlen und wir nicht? So, das, die sind.
Wir haben so übrigens ein anderes Nachbarland, ja, von dem man fast gar nichts hört.
Ja, Österreich, das meinst du?
Polen. Ach, Polen.
Polen.
Ja, wir haben eine ganz lange Grenze mit Polen. Was ist denn in Polen eigentlich in Bezug auf Corona los? Geht nichts in den, Medien. Tut okay, mir leid.
Ich glaube, da war
immer nichts mit.
Ich glaube, da war auch nie viel, ehrlich gesagt. Polen war, glaube ich, nicht viel. Warte mal, ich guck mal kurz.
Dafür schicken die uns jetzt die Schweinepest.
Ja, die afrikanische. Nee, ja doch. Ich guck mal kurz, wie es in Polen aussieht.
Also in den Medien?
Doch, da ist.
In den Medien findet Polen nicht statt.
Die haben tatsächlich im Moment wieder ein bisschen runtergehende Zahlen. Aber die hatten halt nie besonders viel, ne? Also die hatten immer so um die 300. Dann waren sie mal im Juli bei um die 200. Dann waren sie im August so bei 700 pro.
Also auch schon August, auch so ein Sommeranstieg.
Im September sind sie jetzt wieder bei 400, um die 475. Also
okay. Im aber sie haben, sie haben aber auch diesen Augustanstieg, ja.
Ja. Aber ja, die kommen halt von relativ kleinen Zahlen, wie viele osteuropäische Länder, also auch Tschechien oder Slowakei oder Ungarn oder so.
Ja, wollen wir jetzt mal.
Jetzt haben wir doch über Corona geredet. Ganz kurz, ich setze da vielleicht noch einen Kapitelmarker an die richtige Stelle. Mal gucken.
Lass doch die Tweets der Woche mit Corona ausklingen.
Ja.
Gloria ist.
Eigentlich hätten wir den O-Ton aus dem Tweet irgendwie mit reinnehmen können in die Sendung, aber egal.
Egal.
Ja.
Zu Moria. Da hat's gebrannt.
Ja, das Flüchtlingslager ist abgebrannt. Man weiß nicht so genau warum, aber eigentlich ist das auch egal.
Das ist eigentlich auch egal. Die Situation ist einfach so, dass man sich als Europäer wirklich nur noch an den Kopf fassen kann oder sich schämt, dass sie das nicht gebacken kriegen, die paar Leute aufzunehmen. Ich habe übrigens heute, das habe ich mir gerade noch in die Activity gepackt, einen Tweet aufgehoben. Den können wir auch verlinken, wenn es sein muss. Ein Tweet von Gordon Isler, der hat mal nachgerechnet. Rund 6.900 Einwohner würden in Deutschland von je einem Geflüchteten überrannt werden. Mhm. Wenn 83 Millionen Bundesbürgerinnen alle 12.000 Geflüchteten von Moria aufnehmen. Ja, bräuchten alle Grundsicherung. Dann müsste jede Person in der Bundesrepublik auf 15 Cent monatlich verzichten.
Ja.
Ja.
Und trotzdem
ist es halt. Da fällt einem nicht mehr viel zu ein, ne?
Doch, natürlich fällt einem da fällt einem eine ganze Menge zu ein, weil das halt einfach mal, also, sorry, ich bin an der Stelle immer etwas zynisch und etwas,
ja, das ist.
Und ich bin da aber manchmal auch halt, wir können halt nicht alle aufnehmen und, die Leute, die sagen, aber wir haben doch Platz, ja, haben wir, aber die anderen können ja auch mal was machen.
Die anderen können.
Und natürlich auch. Können wir, also,
ja, klar.
Natürlich sind die 150 Leute, das ist ein Witz, und natürlich werden das mehr werden, die Deutschland aufnimmt und Deutschland wird, und so sieht's ja im Moment auch aus. Die SPD macht ja weiter Druck, Merkel hat dem auch schon teilweise ja heute auch nachgegeben, dass tatsächlich mehr Leute auch aufgenommen werden, einfach um dann noch mehr Druck auf andere Länder auszuüben, aber ich glaube, was ganz klar ist, Deutschland kann das nicht alleine machen. Wir sind zwar der Stärkste in der Klasse und natürlich können wir jetzt irgendwie uns bullymäßig hinstellen und sagen so, ja, wir nehmen jetzt erstmal so und so viele Leute auf und dann den anderen zeigen so, ja, und jetzt macht ihr mal. Aber vielleicht vorher man so vorgeht.
Wir sind eine Gemeinschaft wir sind ja auch angeblich eine Wertegemeinschaft in Europa. Ne?
Ja.
Und das bedeutet, dass man diese Werte teilt. Das heißt, dass alle diese Werte unterschrieben haben, dazu stehen. Und das bedeutet, dass alle die Last Europas tragen.
Ja, aber ich meine, bisher waren wir ja eine Wertegemeinschaft, die mit der Abschreckung von Moria sehr gut leben konnte. Also sonst hätte es das ja nicht gegeben. Klar.
Nee, natürlich. Also davon gehe ich auch aus, dass die Zustände in Moria durchaus ihre abschreckende Wirkung entwickeln sollten. Das haben sie ja auch getan, ja, zu einem guten Teil. Und diese abschreckende Wirkung ist halt jetzt weg. Und jetzt muss man eine neue aufbauen. Jetzt baut man ein neues Lager auf. Ja. Ich habe gerade heute Nachmittag noch Bilder gesehen. Es gibt in Moria einen großen deutschen Supermarkt namens Lidl, ja, vor dem die Hungernden sitzen.
Das ist so unglaublich.
Es, ne, ist so unglaublich, was da abgeht.
Ja, aber
und ich schwanke so zwischen Zynismus, das ist ganz klar, das hat neulich auch jemand auf Twitter gesagt, man kann eigentlich nur noch in Zynismus verfallen, und zwischen Zynismus, Wut, Resignation, nee, noch nicht.
Also, ne, es ist halt, also das Lager ist abgebrannt worden. Ich fand so ein bisschen Lorenz Marold, ich glaube, war es Lorenz Marold, irgendwo gab es ein riesen viel Twitter-Sweat, was denn alles so die Auslöser des Brandes sein konnten. Und ach, warum denn jetzt
völlig unwichtig jetzt.
Und warum denn jetzt sich alle so darauf irgendwie einschießen, dass es denn doch wahrscheinlich irgendwie die Leute selber waren, die es angezündet haben.
Und wenn, ist denn das in dieser verzweifelten Lage, ist doch in gewisser Weise auch verständlich. Ich meine, wenn du gar keine Änderung siehst in dieser Situation, und da ist seit Monaten nichts passiert.
Es ist ja seit Monaten dann tatsächlich was passiert. Also, das hatte ja alles Auslöser, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ne? Was ist denn passiert? Die haben die doch nur verwaltet.
Nee, naja, das Problem ist, und das ist übrigens auch wieder sowas, was, es gab Corona-Fälle auf der Insel.
Ja. Übrigens. Ja, auch im Lager.
Auch im Lager, aber übrigens deutlich mehr auch unter den Inselbevölkerungen als im Lager. Und als es im Lager mehr Fälle gab, wollten sie halt das Lager komplett abriegeln, und deswegen ist es zu den Bränden gekommen. Und die müssen.
Ja, sie wollten das Lager praktisch.
Und die müssen professionell gelegt worden sein, weil sonst hätte es nicht zweimal hintereinander gebrannt. Das ist klar. Und die Frage ist nur noch, wer. Also diese ganze Kochstellentheorie ist echt Bullshit, weil die, das hat irgendwie an mehreren Stellen gleichzeitig angefangen zu brennen.
Das klingt so, als ob da eine Dönerbude angefangen hätte zu brennen. Ja, das ist halt Blödsinn. Bullshit.
Also da,
die Frage ist aber auch, ob nicht, die haben ja durchaus in Moria auch Gegenwind von der Bevölkerung, von der einheimischen Bevölkerung.
Ja, oder auch von zugereisten Nazis, ne?
Zugereiste Nazis, Rechtsradikale, ob da nicht auch gezündelt wurde.
Das kann durchaus auch sein.
Ist aber doch jetzt eigentlich unwichtig, oder?
Ich weiß es nicht. Das ist natürlich immer so die Frage so. Also wenn du dir selber dein Haus mit Absicht anzündest, dann ist natürlich irgendwie als wenn andere dein Haus anzünden. Ja. Ne?
Also ohne da jetzt ins Detail zu gehen, das kann man in diversen Deutschlandfunkbeiträgen auch heute von Medias Res und der Tag nachhören. Es gab ja diesen hässlichen Kommentar, der hat ja von Silke Hasselmann beim Deutschlandfunk Kultur, wo der Satz drin kam, keine Brandstifter aufnehmen. Ne?
Wow.
Der hat beim Deutschlandfunk nach Aussage seiner Chefredaktion bis 12.000 böse Reaktionen gebracht.
Wow, okay, zu Recht.
Also die haben einen ganz satten Shitstorm. Ich hatte auch überlegt, ob ich den O-Ton einspiele oder nicht, aber der ist so übel.
Okay.
Allerdings muss auch ein Deutschlandfunk sowas aushalten. Die müssen auch mit zum Gegenwind aushalten.
Die Argumentation des Deutschlandfunks, dass der Deutschlandfunk ja irgendwie nicht als Deutschlandfunk sendet, sondern jeder Moderator da seine Meinung vertreten kann, ist halt auch irgendwie von vorgestern und nicht mehr zeitgemäß.
Jedenfalls, ja, aber.
Aber ja.
Wie gesagt, ich finde, egal warum dieses Lager jetzt nicht mehr existiert, die Leute sind in noch beschissenere Situation als vorher.
Und, ja, das ist halt die Frage, ne? Also kommt drauf an, was jetzt mit den Leuten passieren wird. Und
die werden, ich garantiere, also die Griechen wollen sie auf keinen Fall ins griechische Stammland haben. Ja, sie werden versuchen, sie in vielleicht etwas besseren Bedingungen auf dieser Insel zu halten, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, das Hauptinteresse. Die Griechen wollen sie auch gar nicht nach Europa verteilen, hauptsächlich, glaube ich.
Das weiß ich nicht.
Ja, aber dann haben sie wieder Platz für 12.000 Leute, die sie
Ja,
aufnehmen könnten. Das
das
ist
ist
halt
diese
so.
Argumentation, dieser sogenannte Pull-Effekt, ne? Wenn
Ja,
das
der
Lager
halt
leer ist, kommen die
Bullshit ist. Ja,
neuen.
das ist.
Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht
Ja,
sicher.
ich auch nicht, aber das ist halt. Das ist halt, ich meine, wie
Komm
viele.
ja auch nicht zum Spaß,
Nee,
ne?
natürlich nicht. Und man könnte hier doch aufnehmen. Also, guck mal, die Asylunterkünfte hier in Deutschland, aber auch in Österreich, da habe ich es auch gesehen, die stehen halt leer. So.
Heute in der Berliner Abendschau der Beitrag, dass die leerstehenden Container am Flughafen Tempelhof reaktiviert werden.
Ja. Ja, also, wir kommen damit klar und ich
Ich
glaube,
meine,
Deutschland wird
diese
mehr aufnehmen,
Argumente,
aber.
ja, nee, die ganze EU kann die Leute aufnehmen.
Sie sind ja
Auch wenn
schon
da
in der
nochmal
EU.
12.000 kommen.
Ja, aber wir können auch nicht die ganze Welt aufnehmen, aber das sagen ja auch alle, dass das nicht geht. Aber ja, 12.000, ja, aber. Und wenn da nochmal 12.000 Länder nachkommen? Sorry, ich mache ein bisschen Avocado Diaboli
Ja,
gerade,
ist ja okay.
weil ich finde, das ist eh das Beste, was ich gerade machen kann, weil
Ja,
so.
das ist halt,
Weißt du, ich bin mit der. Also.
das Grundproblem ist doch, dass diese ganzen Ressourcen und der ganze Wohlstand auf diesem Planeten beschissen verteilt ist.
Ja, aber pff, ich habe da kein Problem mit, weil ich profitiere davon.
Ja, natürlich.
Und du auch. Du sogar
Ich
noch mehr
auch.
als ich.
Ja, klar.
So.
Und diese Argumentation Fluchtursachen bekämpfen, ja,
Ja. Waren wir irgendwie
klappt
jetzt
ja
auch
wohl auch
irgendwie,
nicht so ganz,
wollte gerade
ne?
sagen, waren wir jetzt nicht sehr erfolgreich in letzter Zeit.
Nee, also alleine wenn du nach Afghanistan guckst, den haben wir ja die Demokratie nur versucht hinzubomben oder ein paar haben es versucht, die dahin zu bomben, hat auch nicht geklappt, ne? Die sind immer noch
Naja,
unzufrieden, die Afghanen, die kommen immer noch her.
ja, aber das ist auch, weil da halt einfach, da müsste man halt noch deutlich länger bleiben und das will man aber nicht. Das ist, glaube ich,
Nee, es
eher
bringt auch
das
nichts.
Problem.
Also in Afghanistan, das hat man, da haben die Amis auch nicht verstanden, was das für eine
Ich
Gesellschaft
glaube
ist,
aber
was
nicht,
das Stammesgesellschaft ist.
also ich glaube nicht, dass das nichts bringt. Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Ich
Ja,
glaube, dass
Moment,
man das.
Fluchtursachen, ja, okay,
Nee,
ja,
also auch
sicher,
Afghanistan.
die
Nee, Afghanistan.
Lebensbedingungen
Nee,
in
nee,
all den
wirklich.
Ländern, von denen die Leute jetzt kommen, zu verbessern,
Ja.
ist sicherlich ein Ansatz.
Ja.
Das bedeutet aber auch, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen aufhören müssen. Denn die Leute fliehen ja nicht nur, weil sie hier ein iPhone kriegen könnten, sondern sie fliehen ja, weil ihnen zum Beispiel in Syrien die Bude zerbombt wird.
Ja, na klar.
Das ist es doch.
Ja.
Das heißt, diese ganzen Ressourcenkämpfe, ja, dass der Russe unbedingt einen Mittelmeerhafen haben will, dass da eine Pipeline durch Syrien geht, diese ganze gesellschaftliche Ordnung und dieses kapitalistische System ist doch letztlich ein Grund dafür, dass kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden und dann hauen die Leute ab. Ich meine, ich lasse mir doch nicht die Bude zerbomben oder wenn die zerbombt ist, dann gehe ich da weg, weil ich um mein Leben fürchte. Na? Und das heißt auch Fluchtursachen bekämpfen.
Ja, aber
Das heißt, nämlich diese scheiß Ressourcenkriege und ein vernünftiges System der Verteilung der Ressourcen auf dieser Welt zu etablieren. Aber das gibt der Kapitalismus halt nicht her.
ja, ich weiß nicht, ob
Er
man.
holt sich halt, was er kriegen kann.
Ja, ich glaube, ich finde das jetzt irgendwie, also von Moria und jetzt in so eine Kapitalismuskritik zu
Nee, will ich,
verfallen,
nee, nee,
ist
nee,
jetzt
muss ja
irgendwie,
nicht.
glaube ich,
Das
irgendwie.
Problem ist doch, aber pass auf, das Problem ist doch, wir haben dort 12.000 bis 13.000 Leute, denen geht's echt scheiße.
Ja, und dafür sind wir verantwortlich und deswegen müssen wir sie jetzt gerecht in Europa verteilen und die, die
Und
nicht
ich
mitmachen,
finde,
müssen zahlen. Und das dauert jetzt halt ein
ja.
bisschen.
Und ich
Und das
sag
ist
dir,
halt
da fällt.
Politik. Politik ist das Bohren dicker Bretter. Und wenn wir diese 13.000 Leute irgendwie innerhalb von 2, 3 Wochen sinnvoll verteilt kriegen und so lange wird das dauern, da muss sich auch keiner irgendwie ein Ding machen, weil viele PolitikerInnen gerade auch ein Interesse daran haben, diese Leute halt in Moria zu halten. Ne? Also auch die Bundesrepublik Deutschland hat natürlich
genau, das ist nämlich auch. Wollte ich gerade sagen, Seehofer Interesse. Sagt, die nehmen wir, aber Voraussetzung ist eine gesamteuropäische Lösung. Da die in weiter Ferne ist, ja, kann er natürlich die Aufnahme der Leute beliebig lange hinauszögern.
Ja, das stimmt aber so nicht, Frank. Das ist doch Quatsch.
Wieso?
Das ist doch Bullshit. Naja, es ist so, dass die EU-Kommission hatte ja eigentlich angekündigt, zum Ende des Monats eine Strategie vorzulegen, also ihren Kompromissvorschlag für ein neues Asylrecht vorzulegen. Das wird jetzt tatsächlich auf diese Woche vorgezogen sogar. Und ich glaube, dass alle Kräfte tatsächlich jetzt mit dem Druck der Katastrophe von Moria, ja, die da passiert ist, und alle wussten, dass das da irgendwann explodieren kann, dass viele Leute in Berlin und auch in Brüssel und Paris und Athen wirklich auf diese Bilder setzen, auf den Druck der Straße auch setzen, auf den Druck auch der Rathäuser und Bundesländer in Deutschland setzen wirklich versuchen, darüber jetzt die Leute halt darüber halt eine europäische Lösung zu erzwingen mit diesen Bildern. Und diese Bilder sind halt mächtig. Und mit diesen Bildern kannst du halt Politik machen. Und ich glaube, dass gerade die Leute, die halt wirklich mal einen vernünftigen neuen Mechanismus wollen, das jetzt ausnutzen werden wollen. Und das ist ja auch gut so.
Ja, okay. Ja, ganz ehrlich, das ist, insofern sind die Bilder aus Moria natürlich durchaus für gewisse Argumentationen ein toller Verstärker. Ja, ja.
Und ganz ehrlich, die Anmeldung, dass Politik ein dreckiges Geschäft ist, muss ich hier nicht machen, weil das
nee,
ist
die Politik brauchst du nicht
immer, mehr. Weil so.
Ja. Ja, ja, also im Chat kam auch gerade, Deutschland muss aufhören, Waffen in alle Welt zu exportieren.
Ja, das ist halt auch so eine Sache. Weiß ich nicht, keine Ahnung, da machen es halt die USA und Russland.
Machen es halt
so.
Andere, ja. Ja, das ja halt aber so. Das ist auch eine blöde Ausrede.
Ja, keine Ahnung, ist das eine blöde Ausrede? Weiß ich nicht.
Da machen andere das Geschäft, heißt das nämlich.
Ja. Naja.
Also im Sinne der Leute kann man nur hoffen, ich habe nur ein, wir verlinken da nur ein Video von der Aktuellen Stunde vom WDR. Ja. Das müsste eigentlich reichen.
Ja, das sollte reichen. Sei auf die,
ne?
Ja.
Das ist fast nicht zu ertragen. Okay.
Ja, gute Nachrichten.
Haben wir denn auch gute Nachrichten? Ja, vom Presserat hast du gute Nachrichten
gemacht. Genau, zwei. Die erste ist relativ schnell abgearbeitet. Der Presserat hat die Bild-Zeitung gerügt. Gut, das macht er öfter und das ist für die Bild-Zeitung, glaube ich, eher eine Auszeichnung als irgendwie eine
schlechte Nachricht. Ja, das hatte die Lust.
Ja.
Da denken die sich irgendwo in Flur und da Glas und dann haben wir wieder ein Ding gedreht.
Ja, und zwar haben sie die Berichterstattung über Christian Drosten und diese Schülerstudie.
Schulstudie.
Gerügt, sehr gut. Und dann haben sie nicht das gemacht, was der Innenminister wollte.
Ja.
Und ja. Zwar hat die Autorin, und jetzt muss ich kurz mal gucken.
Ach, dieser Name ist unerträglich.
Dieser Name ist halt nicht deutsch. Ich finde jetzt unerträglich eine.
Ja, also für
sehr, sehr
ist der unerträglich.
Ich finde, unerträglich ist ein Ausdruck, den man über einen Namen nicht fällen sollte.
Okay, nee, er ist, sagen wir,
das ist ein schwer auszusprechender Name, Punkt.
Also eine Herausforderung. Eine Herausforderung.
Genau, er ist Herausforderung.
Für eine Herausforderung für SprecherInnen. Und Innen, ja.
Genau, und zwar geht es um die Taz-Autorin Hengame
Jakobifara.
Und zwar ist die Beschwerde gegen die umstrittene Polizeikolumne als unbegründet zurückgewiesen worden. da es nur ein Gedankenspiel sei. Das finde ich sehr, sehr schön.
Und
Taz hat sich ja damals kurz nach der Kolumne nicht so ganz...
die haben sich mit einer vernünftigen Reaktion schwer getan, ja.
Mit irgendeiner, genau.
Ja, also und sie haben auch gesagt, es richtet sich ja nicht gegen, also irgendwie so Beleidigung oder so ist nicht, weil es sich nicht gegen Einzelne richtet.
Genau, also die Katz war aber auch so ein bisschen so, sie hat sich halt nicht komplett hinter ihre Autorin damals gestellt, die halt eine dauerhafte Kolumne in der Taz hat. Und das ist, glaube ich, einigen auch in der Taz irgendwie übel aufgestoßen. Und ich glaube, das war so ein bisschen so, während die Klassen, das ging dann auch, glaube ich, über Twitter irgendwie so, die klassischen Taz-Abonnenten, die so Zeitungen haben, die fanden das eher nicht so toll so. Und die Leute, die irgendwie so, die haben irgendwie gekündigt, weil die Kolumne draußen war und die ganzen Leute, die irgendwie Twitter, die über so online so machen,
haben die mal eine Taz gekauft oder wie?
Nee, die haben die Taz gekündigt, nicht weil die Kolumne scheiße war, sondern weil die Reaktion auf die Kolumne der Taz scheiße war. Und das war sie auch, weil die haben sich ja, das Ding ist ja abgezeichnet worden, auch von der Chefredaktion und so. Und im Nachhinein hat sich die Chefredaktion überhaupt nicht hinter diese Kolumne gestellt, sondern
ja, ich hatte mehr so oder den Eindruck, weniger die Chefredaktion auch. Ich hatte so das Gefühl, die Chefredaktion dachte so, wenn wir uns jetzt ducken, dann geht das Ding an uns vorbei.
Ja, ja, es gibt da einen sehr schlimmen Text, der ist auch unter dem der Taz-Kolumne nochmal verlinkt von dem Freitag. Das war noch bevor der Innenminister was gesagt hat. Und da sind sie nämlich auch... Da sind sie ihr nämlich nicht beigesprungen, sie sind ihr erst beigesprungen, nachdem irgendwie der Innenminister was dagegen gesagt hat. Und
allerdings musste sich ja jetzt der Presserat vom Innenminister rügen lassen, ne?
Der Witz ist, dass der Presserat zu einer anderen Einschätzung kommt als die Taz selber.
Ja. Also der Text, ich finde, der war eigentlich so schlecht, dass ihm viel zu viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Ich würde ihn nicht so runtermachen, wie Linus ihn runtergemacht hat, aber der Text war einfach, der war dünne.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Text, den man
als... Wir haben den übrigens in einer der letzten Sendungen schon
verwendet. Wir haben den in einer der letzten Sendungen auch schon nochmal... durchgenommen. Ich glaube, dass ich mittlerweile zu dem Text selber auch ein wenig anders stehe, weil man muss auch mal gucken, was ist der Hintergrund der Autorin? Das ist eine mehrfach marginalisierte Person, die ist queer, die ja. ist nicht binär, die ist dem Foto nach hier zu urteilen BIPOC. Also ich glaube, als so eine Person hast du auch ordentlich, hast du halt
meinst,
ordentlich.
Du meinst, die hat sich da eine ganze Menge Aufgestautes rausgeschrieben, ja?
Würde ich, glaube ich, so sehen auch. Das ist
ja auch durchaus verständlich. Also ich meine, ja, irgendwann reicht's dir halt dann mal, ne?
Und das war ja auch im Zusammenhang. Ich meine, wir hatten damals ja die Diskussion über das beschlossene Landesantidiskriminierungsgesetz, wo übrigens alles, was die Polizei gesagt hat, nicht eingetreten ist. Ne, also und das ist halt. Ich bin auch nicht der Meinung von dem Text, aber das ist halt so, ja, so.
Also ich finde ihn so schwach, dass ich finde, er hat eigentlich fast zu viel Aufmerksamkeit gekriegt.
Keine Ahnung, scheinbar war er ja so stark, dass alle Menschen der Meinung waren, darauf reagieren zu müssen.
Ja, ja.
Insofern kann es ja kein schwacher Text gewesen sein. So.
Ja, jetzt ist die Frage, was man bei Texten als schwach und stark versteht.
Naja, also ich sag mal so, weil, also gerade in Zeitungstexten misst du halt Erfolg immer in Aufmerksamkeit. Und das hat der Text nun ernsthaft bewiesen.
Die hat,
ja, also,
die hat er der, gekriegt.
Also
okay,
der Text,
ja.
Der Text hat es hinbekommen, dass der Innenminister irgendwie
ja.
an dem Tag, wo Moria abbrennt, irgendwie der Meinung ist zu twittern, dass der Polizisten bitteschön irgendwie. Ja, ja. Also ganz ehrlich, das ist aber auch so, ich meine,
ja.
Holgi hat ja irgendwie unabhängig davon, oder war es deswegen? Hat er ja irgendwie Horst Seehofer als bösen Menschen bezeichnet.
Er hat ihn als bösen Menschen bezeichnet.
Und ich meine, gut, Horst Seehofer ist jemand, der irgendwie der Meinung war, HIV-positiv getestete Menschen soll man doch bitte
einlagern, ne?
In Lager sperren. So, ne? Also der Mensch, das ist halt irgendwie so, ne? Und ja, also, und das zieht sich halt so durch, ne? Also, ja. Ja, kommen wir nach den guten Nachrichten vom Presserat zum Warntag, der nicht ganz funktioniert hat. Warntag nee, warnt nicht.
Warntag hat nicht so gewarnt. Also ich habe gar nicht, ich habe Nina und Katwan auf meinem Android. Beides hat nicht ausgelöst. Ich habe dann um gegen 12 Uhr mal Nina aufgemacht und bekam eine Entwarnung angezeigt. nix mit Push-Notification oder so.
Ja.
Schuld sind ja angeblich die Bayern,
okay.
die sich nicht an Absprachen gehalten haben, weil es sollte nur bundesweit einer auslösen. Und die da haben wohl diverse Gemeinden oder Städte oder sonst was auch ausgelöst. Und das hat zu einer Überlastung geführt.
Ja, aber das ist auch so ein bisschen so.
Ist doch egal. Klar. Also ich würde sagen, wenn wir nach 30 Jahren wieder mal so einen Warntag hatten, wo man jetzt mal das Digitale mit reinnehmen wollte und nicht nur die Sirenen, die hat man ja inzwischen abgebaut.
Ja, die gibt es in Berlin nicht.
Also wenn wir jetzt auf ein digital basiertes Warnsystem setzen und das mal ausprobieren wollen und das geht in die Hose, dann ist das nicht schlimm. Ich sag mal, jedes Programm hat zu Anfang mal Fehler und dann kann man halt draus lernen und dann muss man Konsequenzen ziehen und dann kann das beim nächsten Mal schon ganz anders aussehen. Ich würde das nicht als so verkacken bezeichnen, wie manche das tun. Das ist halt schiefgegangen, daraus kann man lernen, aus diesen Fehlern, aus dieser Missmanagement oder Missorganisation, aus diesen Wegen. Was mich nur fasziniert, ist, dass man eben so stark auf das Netz setzt mit diesen Nina und Katwan Apps und dass man nicht, was viele Experten sagen, Cell Broadcasting nimmt.
Ja,
das ist nämlich, das ist dann, der Mast schickt an die er kennt, eine Notification.
Aber Frank, das ja? geht doch nicht in Deutschland wegen dem Datenschutz.
Das hat Linus neulich ganz genau erklärt, dass das mit Datenschutz gar nichts zu tun hat. Weil
ja, aber das
ist Broadcast. Ja, der Deutschlandfunk weiß auch nicht, ob du oder ob ich zuhöre, der broadcastet.
Ja,
und genauso ist das dort.
Oh, Frank, du hast meine Anspielung nicht verstanden.
Ich weiß, du wolltest provozieren, klar. Und ich habe es ernst genommen, weil das ist ein Argument, was natürlich kommt. Klar, in Deutschland kommt das immer.
Ja, aber der Präsident des BBK meinte das irgendwie und musste, das ist auch im Spiegel online gegangen und nachträglich musste
das musste zurückgerudert werden.
Werden. Also da sieht man auch irgendwie und dann so.
Nee, also ich kann nur sagen, ich würde sagen, macht euch mal Gedanken, warum alle europäischen Länder, die sowas haben und weltweit sogar die Länder, diese ganze Tsunami-Warnerei zum Beispiel im pazifischen Raum, das läuft alles über Cell-Broadcasting. Ja.
Mal gucken, ob was nächstes oder übernächstes Jahr zum Warntag haben.
Ja, mal sehen, was dann passiert. Das Ding ist in die Hose gegangen. Es war total ruhig, keine Sirene. Es soll wohl einige Sirenen, auf Dörfern haben wohl die Sirenen der Freiwilligen Feuerwehr
ausgelöst. Ja, in Köln haben wohl auch Sirenen ausgelöst. Also da, wo es Sirenen gibt, haben die selbstverständlich ausgelöst.
Ja.
In Berlin gibt es halt nur keine Sirenen, die haben wir nach der Wende alle abgebaut.
Ja, weil der Russe stand ja nicht mehr vor der Tür.
Nee, der Ami stand nicht mehr vor der Tür.
Bei euch war es der Ami, okay. Okay, alles klar. Ich kann mich noch an Testläufe der Sirenen in West-Berlin erinnern.
Monatlich oder so, ne?
Ja, das hatte Linus neulich auch überlegt mit Tim, ob das monatlich war. Ich bin mir da nicht sicher.
Also ich weiß, dass
nicht,
sie im
Osten, also was den Rhythmus angeht, bin ich mir nicht
sicher. Also ich weiß, dass sie im Osten tatsächlich wöchentlich waren. Wöchentlich einen Tag bestimmte Uhrzeit.
Aha.
Und das war immer
so. Sofa-Reporter ist. Also, Sofa-Reporter schreibt grinsend, Berlin ist eh verloren.
Ja. Nee, im Osten war das tatsächlich so irgendwie einmal die Woche und so echt? Um 13 Uhr irgendwann an einem Wochentag.
Ja, ja,
also,
ja.
Und das fanden die Kita-Erzieherinnen überhaupt nicht lustig.
Ach so. Ja. Weil da war Mittagsschlaf. Ne?
Ja, ja.
Ja, super, genau. Aber bei uns war es, wenn es war, würde ich auch sagen, so gegen Mittag.
Ja, ja. Nee, im Osten wurde ja Katastrophenschutz noch viel, viel ernster genommen, wie so vieles in dem Bereich. So.
Ja, ja. Ja, also das, wie gesagt, also ich würde das nicht in die Rubrik völlig verkackt einsortieren. Das ist halt, das hat halt gezeigt, da ist was zu tun.
Ja.
Und gut, da wird auch was passieren, davon gehe ich aus. Wie gesagt, ich find diese Argumentation in Richtung Cell Broadcasting sehr schlüssig.
Ja. Kommen wir zum nächsten Thema, das kommt von
dir. Ja, das habe ich angeschleppt. Das IRT soll abgewickelt werden. Was ist das IRT? Das haben wir... Ja. In den Links haben wir den Wikipedia-Artikel verlinkt. Das Institut für Rundfunktechnik ist eine GmbH und ist das Forschungsinstitut der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz mit Sitz auf dem BR-Fernsehgelände in München-Freimann. Verfolgt gemeinnützige Zwecke und die der Förderung des europäischen Rundfunkwesens und der europäischen Rundfunktechnik. Die haben beispielsweise sowas erfunden wie HBBTV. Die haben in Richtung Stereoton zum Fernsehen Entwicklungsarbeit geleistet. Die haben sich das MP3-Format angesehen im Bezug auf Verwendung für Rundfunkanstalten. Die haben
es nicht erfunden.
Die haben es nicht erfunden, aber sie haben es sich angesehen und ich glaube, es sind auch Änderungen eingeflossen. Die haben auch Kontakt technischer Art. Es geht halt um technische Standards und Verfahren. Arbeiten zum Beispiel mit der European Broadcasting Union, der ITU und sowas und World Dub zusammen. Also gerade am DAB-Standard haben sie viel gemacht. Sie haben viel geforscht. Sie haben viel Eigenentwicklung betrieben. Es gibt wohl auch Codex so für Korrespondentenschaltungen. Gibt's nicht nur ISDN-Codex oder da haben sie auch an den Codex, die dann über ISDN noch verwendet wurden, gearbeitet. Also wie eine Forschungsstelle zur Technik, zur Verwendung im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und das soll abgewickelt werden, weil die Träger das Geld nicht mehr aufbringen wollen. Wobei man sagen muss, das sind wohl 16 Millionen im Jahr.
Ja.
Und auch netzpolitik.org hat sich das Thema des Themas angenommen. Peter Welchering hat in einem Deutschlandfunk-Beitrag mal darüber lamentiert. Und mir ist das Ding aufgefallen, weil ich eigentlich als Jugendlicher nach dem Abi zum IRT wollte, um dort eine Tontechniker-Ausbildung zu machen.
Ja.
Die Frage, die ich da sehr interessant finde und die das eigentlich auch auf den Punkt bringt, stellt netzpolitik.org, wie wollen die Öffentlich-Rechtlichen künftig gemeinsam an sowas forschen?
Ja.
Will man da nur noch fertige Geräte kaufen oder wie oder was? Das ist schon doof, dass wir da keine heimische Intelligenz investieren, um da was voranzubringen, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, das kann man ja auch an Unis auslagern zum Beispiel.
Ja, kann man. Ob das unbedingt billiger ist, ist auch noch die Frage, ne? Und das ist halt ja. Nicht so konzentriert. Die haben halt da ganz konzentriert im Umfeld des BR gearbeitet und einiges auch durchaus gebracht. Ich fand es halt einfach, die Holla, da wolltest du mal hin. Deswegen, also
ich halte es für Zweifel. Vor allem, das sind keine Summen, ne?
Aber man muss halt sparen im Öffi.
Ja, man muss halt sparen. Ja, wobei sparen ist ja eigentlich, man legt es unter das Kopfkissen und holt es irgendwann wieder hervor, ne? Das ist ja eigentlich kein Sparen, das ist ja eigentlich mehr Kürzen.
Ja, ja. Ja, kommen wir zu den Lesetipps. Hier hat alle du mitgebracht und es sind drei Stück.
Drei Stück unterschiedlichster. Ja, die ersten beiden sind ähnlich.
Ja.
Die Taz hat sich dem Mythos vom Einzeltäter gewidmet und weist darauf hin, dass dieser Einzeltäter, dieser Mythos vom Einzeltäter ja bereits mit dem Oktoberfestattentat begann. Und was ich besonders schön fand, und jetzt muss ich mal hier einen Zettel rauswühlen, um was vorzulesen. Der rechtsextreme Einzeltäter ist von Polizisten, Kriminalisten und Juristen auf wundersame Weise als Komplementärmodell zum linken Attentäter à la RAF erschaffen worden, mit dem sich Polizei, Justiz und Politik zuvor in den 70er Jahren zu befassen hatten. Was immer der einzelne linke Terrorist tat, er wurde als ein ideologischer Klon all seiner Genossen begriffen. Nach dieser Logik war jeder, der einer Gruppe zugerechnet werden konnte, Teil eines kollektiven Hirns, genauso am Entschluss zur Tat beteiligt, Teil eines Netzwerkes und, vor Gericht gelandet, im gleichen Maß dafür verantwortlich. Überschrift dieses Abschnitts, bei der RAF war jedes Mitglied ein Täter. Ja, da ist auch die kriminelle Vereinigung geboren worden und da wurde wirklich jeder, der da irgendwie zugehörte, war mit schuldig. Ja, also dieser Artikel, den kann man sich mal wirklich antun, der ist sehr interessant, der zeigt auch, das war auch bei Rudi Dutschkes Attentat, der war ja auch Einzeltäter, ne?
Mhm.
Und die Einbindung in die rechtsextreme Szene in Niedersachsen, die wurde verschleiert.
Okay.
Der zweite Artikel ist, er steckt hinter NSU 2.0.
Mhm.
Da haben sich insgesamt 5 Taz-RedaktionsmitgliederInnen mal den NSU 2.0 angeguckt und das alles mal zusammengeschrieben. Also das ist ganz klar weit verbreitet in der Polizei. Ich habe ja gleich gesagt, dieses Pärchen in München da fest oder in Bayern festgenommen haben, die da angeblich 2.0 unterschriebene Drohbriefe verschickt haben. Da habe ich mir gleich, hey, Moment, ey, die Abfragen waren in Hessen. Entschuldige bitte. Ja. Und dann der dritte Lesetipp ist wieder die Taz. Und zwar haben die sich mal beschäftigt mit der Medienkompetenz von Lehrerinnen und haben ihren Artikel überschrieben mit erstaunliche Vorstellungen. Da sind erhebliche Defizite aufgetreten. Es gibt wohl auch unter Lehrern Leute, die meinen, das ist alles Lügenpresse. Sehr, sehr merkwürdig, was da so ist. Und kann man sich mal antun. Für Dieter Wolf, Geschäftsführer des Verlegerverbandes BDZV, ist die Studie ein besorgniserregender Befund. So wird er in der Pressemitteilung des Verlags zitiert. Gerade in Zeiten von Corona werde gut ausgebildetes Lehrpersonal benötigt, das flexibel auf Informationsbedürfnisse reagiere. Also sie sind einfach medienmäßig, das mag auch an der Altersstruktur der Lehrer liegen, schlecht drauf. Das wollte ich weitergeben. Es gibt ja vielleicht unter unseren Hörern welche, die noch Papier in die Hand nehmen oder überhaupt Texte noch konsumieren und nicht nur Podcasts hören.
Ja, man kann ja auch mal einen Longread im Internet lesen, wie man das heutzutage nennt.
Ja, die sind nicht so lang, die Artikel. Okay. Also die kann man gut mal so.
Ja, Verdacht der Falschaussage steht im Raum. Es geht um Polizisten.
What the fuck? Echt?
Ja, das ist wirklich ein WTF. Und mehrere PolizistInnen stehen da irgendwie, haben aber irgendwie einen Fotografen angezeigt, der fotografieren wollte und danach im Krankenhaus gelandet ist und aber genau, und er hat da aber Dinge gefilmt und war so clever, das nicht irgendwie gleich rauszupacken, sondern erst im Prozess, so dass irgendwie denn im Prozess irgendwie, ich glaube, er hat das sozusagen, das ist sozusagen er wurde angezeigt von den Polizisten, dass er irgendwas gemacht haben soll, obwohl er irgendwie ins Krankenhaus gekommen ist, weil er, obwohl er stand da, also ist wirklich eine sehr krude Story, geht um irgendeine Festnahme irgendwo im Brandenburgischen und er wollte das halt filmen als Reporter und hat halt auch den Polizeieinsatz gegen ihn mit auf der Kamera gehabt. So, und
ja, die Kamera war aber kaputt gegangen, ne?
Genau, die Karte nicht.
Aber die Karte nicht.
Genau, die Karte nicht. Und
was lernt uns das? Wir müssen den Bullen beibringen, SD-Karten zu vernichten.
Ach Gott. Frank, bitte. Naja, jedenfalls hat er das im Prozess gegen ihn vorgespielt. Einer der Zeugen ist wohl zusammengebrochen im Gerichtssaal daraufhin.
Ja, ist schon unangenehm, ne, wenn du als Bulle so offensichtlich der Lüge überführt wirst.
Genau, und denen droht jetzt irgendwie mehrere Verfahren irgendwie wegen Falschaussage im Amt, Bezichtigung falscher Tatsachen.
Ja, klar, die haben dem eine Tat unterstellt, die nicht stattgefunden hat. Ne?
Genau.
Aber das ist ja eine beliebte Taktik, die Gegenanzeige, eben. Ne?
Ja, genau. Das ist und das wurde jetzt mal ordentlich aufgearbeitet. Sehr schön.
Das sollte vielleicht denen auch mal eine Warnung sein, dass so eine Gegenanzeige nicht immer das bringt, was sie sich erhoffen.
Ja. Sehr, sehr krasser Artikel. Ich dachte, wir mal wieder ein WTF in der Sendung.
Ja, das ist wirklich. Ja, aber das Interessante ist ja an der Sache, dass die Berechtigte Hoffnung haben konnten, damit durchzukommen. Ne? Ja. Das ist ja auch das Interessante.
Ja, das ist richtig.
Und das zeigt halt wieder, wie ist denn das eigentlich mit der Justiz und so, ne?
Ja.
Ich meine, der Fall war nur so eindeutig, da konnte nicht, musste, ja.
Das musste so sein, ja.
Das musste so ausgehen. Aber wenn das Beweismaterial nicht so offensichtlich ist, da fühlt sich die Staatsmacht da in Form von Polizisten vielleicht zu sicher. Da, ja. Also wenn das ein Signal dahingehend ist, Leute, seid vorsichtig, es könnte sein, dass euer Gegner filmt, dann soll mir das recht sein, ja. Die sollten ruhig in der Beziehung verunsichert sein und nicht mehr so draufhauen. Tja. Schön. Wenn es den Effekt hat, ist das sehr schön. So, reden wir noch mal was übers Essen?
Wir hatten doch heute schon so viel Essen.
Ja, ja. Ich werde, wenn ich hier fertig bin, auch mal noch eine Kleinigkeit einwerfen.
Okay.
Und sei es nur ein Joghurt.
Ja.
So. Jetzt senden wir noch ein bisschen tote Luft.
Tote Luft.
Kennst du den Begriff nicht?
Nee.
Der Hörfunkbegriff.
Ah, okay. Ja, na denn.
Tote Luft ist bekannt,
ja. Ja, würde ich doch mal sagen.
Ja, das war's eigentlich, ne, für
kommen
heute.
Kommen wir ans Ende der Sendung. Wir können danken
wir
für eure
Fragen. Ja, wir danken wieder auf. Haben wir ein Fazit? Können wir von der Sendung nicht ziehen, weil sie war sehr zerfasert. Wir hatten viele Themen.
Ja.
Ja, ich hoffe nachdrücklich für die Leute in Moria, dass die Politik mal den Arsch in Bewegung kriegt.
Ja,
hoffe dass ich da mal auch. Was passiert.
Genau, gibt uns wie immer Feedback zur Sendung.
Ja.
Gerne auf.
Und je mehr Feedback wir kriegen, desto mehr reden wir über Essen.
Ja,
umdrehen.
Genau. Ja. Gerne in den Kommentaren zur Sendung.
Aber auch auf Twitter.
Gerne auf Twitter @hdmz_podcast.de. Mich könnt ihr erreichen auf Twitter unter fair_sein und dich kann man auf Twitter auch erreichen unter
@melonator.
Genau.
Das ist aber bekannt, das ist auch im Sendungstext. Unter den Mitwirkenden haben wir da Knöpfskin vorgesehen und das ist.
Trotzdem kann man das doch durchaus in der Sendung eigentlich regelmäßig erwähnen, oder?
Ja, wenn wir schon keine Spendenaufrufe starten, dann können wir das eben wenigstens mal erwähnen, ja?
Das haben wir noch nicht.
Nee, das werden wir auch nicht kriegen.
Ja. Na denn, ciao, ciao.
Okay, tschüss.